Ja, wir schlagen nochmal auf Jesaja und wir sind jetzt in Jesaja 64 und ich lese dort die ersten vier Verse vor, zumindest bis Vers 4a. Mal kurz, wir sind hier am Ende von Jesajas Gebet, im Höhepunkt angekommen. Da betet Jesaja: Ach, dass du die Himmel zerrissest und herabführest, dass die Berge erbeben vor deinem Angesicht, wie Feuer reisig entzündet, wie Feuer Wasser siedend macht, um deinen Namen deinen Feinden bekannt zu machen, damit die Heiden vor deinem Angesicht erzittern. Indem du furchtgebietende Taten vollbringst, die wir nicht erwarteten. Ja, fahre du herab, dass wir vor deinem Angesicht, dass vor deinem Angesicht die Erde erbeben. Denn von Ewigkeit her hat man nie gehört, nie vernommen, hat kein Auge es gesehen, dass außer dir ein Gott tätig war für die, welche auf ihn harren. Du kommst dem entgegen, der sich daran erfreut, Gerechtigkeit zu tun, denen, die auf deinen Wegen an dich gedenken. Bis hierhin. Man hört ja manchmal so Aussagen unter Christen, die beginnen mit: Alle Religionen lehren das oder das oder haben das und das, aber der christliche Glaube ist wirklich einzigartig, weil er eben das oder das lehrt. Ich weiß nicht, vielleicht sind euch solche Aussagen bekannt. Und es gibt viele dieser Aussagen, die eben den christlichen Glauben in Kontrast setzen zu allen anderen Religionen. Und viel ist wahrscheinlich an vielen dieser Aussagen dran, aber es gibt auch immer wieder mal Situationen, wenn ich zurückdenke in meinem Leben, wo ich immer gedacht habe, dass niemand diese Art von Lehre hat, und dann doch überrascht war, dass doch in einer Religion doch was ganz Ähnliches lehrt, wie das, was im Christentum gelehrt wird. Und das Spezielle, finde ich, an dieser Stelle ist, dass hier wirklich Gott durch den Propheten Jesaja sagt, wo ein zentraler Unterschied liegt zwischen dem Gott der Bibel, dem Gott, den wir anbeten, und dem Gott der Heiden. Und ich will heute eben vor allem auf diesen Vers 3 fokussieren. Da sagt Jesaja: Denn von Ewigkeit hat man nie gehört, nie vernommen, hat kein Auge es gesehen, dass außer dir ein Gott tätig war für die, welche auf ihn harren. Und hier sagt Jesaja, das ist der Unterschied zwischen unserem Gott und dem Gott der Nationen. Und wir tun gut daran, uns mit diesem Vers zu beschäftigen und über diesen Vers nachzudenken. Dieser Vers, der geht mir jetzt einige Wochen schon nach und ich will einige Gedanken einfach mit euch teilen. Kurz was zum Kontext. Die Bitte von Jesaja ist, dass Gott eben herabkommt. Er hat vorher gesagt in Kapitel 63, Vers 15, dass Gott eben im Himmel wohnt und in seinem Heiligtum. Und er betet jetzt, dass Gott eben diesen Himmel auftut, dass er sein Heiligtum auftut und herabkommt und dass die Berge erbebten vor seinem Angesicht. Und das ist ein klassischer Hebraismus für, dass gewaltige Dinge passieren auf das Kommen Jahwes hin. Und dann sagt er, wie Feuer reisig entzündet, wie Feuer Wasser siedend macht. Ich glaube, was er meint hier oder eben ausdrückt, ist, dass Feuer hat eben einen Effekt und bringt Reisig zum Brennen oder Stroh zum Brennen und bringt eben Wasser auch zum Sieden. Also Jesaja sagt, komm auf so eine Art und Weise herab, sodass ein großer Effekt sichtbar wird. Und den erklärt er dann gleich dahinter. Er sagt, um deinen Namen deinen Feinden bekannt zu machen, damit die Heiden vor deinem Angesicht erzittern. Und wenn wir uns kurz vor Augen führen, Jesaja redet ja in eine Zeit hinein, wo Gott Gericht ausgesprochen hat und auch gesagt hat, dass die Juden unter die Heiden zerstreut sein werden, ein unbedeutendes Randvolk, eine Minorität, eine Minderheit in ganz vielen Ländern zerstreut. Und Jesaja betet hier und gibt schon Gebete mit für diese Zeit, sodass das Volk eben, Volk Gottes eben beten kann, dass die Völker um sie herum, die Gott nicht kennen, die keine Ahnung haben über den Gott der Bibel und denken, dass ihr Gott eben ein schwacher Gott ist, der sie nicht retten konnte, dass diese Menschen wirklich Gott sehen würden. Und dann begründet er diese Bitte mit dieser wunderbaren Aussage in Vers 3. Er sagt, denn von Ewigkeit her hat man nie gehört, einen Gott, der tätig war für die, welche auf ihn harren. Und dieses Wort tätig sein kann man auch übersetzen als ein Gott, der arbeitet für diejenigen, die auf ihn harren. Und ich möchte mit euch ein bisschen darüber nachdenken, über dieses, dass Gott arbeitet für diejenigen, die auf ihn harren. Und ich glaube, wir verstehen hier dann auch, weshalb das so einzigartig ist in der Welt der verschiedenen Götter und Götzen auch von heute. In den damaligen Kulturen um Israel herum gab es ein ganz bestimmtes Bild, eben was Götter sind und erwarten und auch was der Mensch ist im Vergleich zu den Göttern. Und ein Bild, was ganz oft benutzt wird, ist eigentlich, dass der Mensch eine Art Arbeiter sein soll für die Welt der Götter. Also zum Beispiel die Kulturen in Mesopotamien, die lehrten, dass die Götter keine Lust mehr hatten zu arbeiten und deswegen den Menschen erschaffen haben, um die ganzen Felder und so weiter zu bewirtschaften und die ganzen Felder zu bewässern. Also der Mensch ist eigentlich der Arbeiter der Götter. Und hier sagt aber Gott durch den Propheten Jesaja, dass er ein Gott ist, der im Gegensatz zu den Götzen für diejenigen arbeitet, die auf ihn harren. Und das ist eine ganz eigenartige Vorstellung von Gott, die Gott hier offenbart. Und wir finden die immer wieder in der Schrift und wir finden die auch immer wieder in Jesaja. Und ich zeige euch noch kurz eine Stelle in Jesaja, wo wir das schon mal gesehen haben, wenn wir Jesaja gelesen hätten bis hier. Und das ist in Jesaja 46, kann man sich gut merken, wir sind hier 64, wenn man das umdreht, 46. Und ich lese euch da einige Verse vor, vom Anfang des Kapitels. Und vielleicht achtet ihr mal beim Lesen auf Wörter, die mit Tragen zu tun haben. Tragen ist ja eine Form des Arbeitens, des Schwerarbeitens. Und achtet mal, wie Jesaja hier dieses Wort Tragen benutzt. Jesaja 46, Vers 1. Bel krümmt sich, Nebo ist zusammengebrochen. Bel und Nebo sind babylonische Götter. Ihre Bilder sind den Tieren und dem Vieh aufgeladen. Eure Prozessionsbilder sind ihnen zur schweren Last geworden, eine Bürde für das erschöpfte Vieh. Sie sind miteinander zusammengebrochen und niedergesunken und konnten die Last nicht retten. Sie selbst mussten in die Gefangenschaft gehen. Also er redet über, zum einen über diese Götzenprozession, wo man diese Götterbilder getragen hat, mit zum Beispiel mit Lastentieren und so weiter, und das eben trotzdem nichts gebracht hat. Also auch Babylon wird Gottes Gericht erfahren. Sie werden auch in die Gefangenschaft gehen. Und dann Vers 3, der Kontrast. Hört auf mich, du Haus Jakob, und der ganze Überrest vom Haus Israel, ihr, die ihr vom Mutterleib an mir aufgeladen, von Geburt an mir, von mir getragen worden seid. Bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Ich habe es getan und ich will auch fernerhin euch heben, tragen und erretten. Und dann nochmal ganz ähnlich wie Jesaja 64, wem wollt ihr mich nachbilden und vergleichen und wem mich ähnlich machen, dass wir uns gleichen sollten? Hier auch wieder die Einzigartigkeit Gottes darin, dass er für diejenigen arbeitet, dass er die trägt, die auf ihn harren. Und das ist eine Schönheit Gottes, die wir immer mehr erkennen sollen, die wir in der Schrift immer mehr sehen sollen, in unserem Leben auch, dass Gott eine Art Gott ist, der eben aktiv wird, der arbeitet für diejenigen, die auf ihn harren. Wir werden nächstes Mal so auf diese Bedingung etwas eingehen, in 2 Wochen dann, so Gott will, des Harrens und Wartens. Aber einfach mal diesen Gedanken kurz noch zum Schluss gebracht, wenn wir Biografien lesen von Menschen, die von Gott sehr stark gebraucht wurden, dann merkt man, dass das Menschen waren, die wenig über sich selbst erzählt haben und viel darüber, was Gott für sie getan haben. Also sind nicht Menschen, die eine große Liste heranbringen von dem, was sie für Gott gemacht haben, sondern das sind Menschen, die sagen würden, was, das stimmt gar nicht, ich habe nichts für Gott gemacht. Also mein Leben war einfach ein immerwährendes Beschenktwerden und Bedientwerden von Gott, meinem Herrn. Ich kann mich auch noch gut an ein Gespräch erinnern mit einer Frau, die von ihrem Christenleben erzählte und es war einfach immer nur, was sie gemacht hatte, was sie geleistet hatte, was sie alles, wo sie dabei war, wo sie dabei von Gott gebraucht wurde. Und das ist eigentlich seltsam. Also wenn wir so über uns denken und reden, das passt nicht zu diesem Gott von Jesaja. Wenn wir Jesaja lesen, dann sehen wir, dass Jesaja erfüllt war von einem Gott, der für sein Volk gearbeitet hat. Wir sehen einen Jesaja, der immer wieder zurückschaut in die Geschichte Israels, immer wieder ergriffen ist von der Art und Weise, wie Gott mit dem Volk umgegangen ist und voller Hoffnung auch ist, dass Gott jetzt nun aufgrund dessen auch eingreift. Ich will noch 2 Gedanken euch mitgeben, 2 praktische Gedanken auch. Diese Sicht von Gott, hast du diese Sicht von Gott? Also bist du ein Mensch, der immer mehr wächst darin, überrascht zu werden? Jesaja sagt, tue Dinge, die uns überraschen, die wir nicht erwartet hätten. Überrascht zu werden von der Großzügigkeit und von dem Arbeiten Gottes an denen, die an ihn handeln. Oder bist du ein Mensch, der immer mehr darin wächst, zu sehen, was du für Gott machst? Und wo du schon diese und jene Fortschritte gemacht hast. Und versteht mich nicht falsch, ich denke, es ist gut, Fortschritte zu sehen und darüber uns zu freuen. Aber dass unser Blick immer mehr auf uns gerichtet wird, auf unsere Taten, unsere Fortschritte. Und ich glaube, das ist ein Indiz, dass wir Gott nicht kennen. Und dass wir Gott oder dass wir Gott nur sehr wenig kennen. Und ein 2. Gedanke. Wenn wir über unser Zeugnis nachdenken in dieser Welt, was sehen die Menschen an uns? Sehen sie Menschen, die viel über sich selbst reden können? Oder sehen sie Menschen, die eine begründete Hoffnung haben in dem Gott der Bibel, dass Gott ein Gott ist, der für sein Volk arbeitet, die zurückschauen können, die sich auskennen mit den Werken Gottes und das auch begründen können, weshalb wir Hoffnung haben dürfen in diesem Gott? Und sehen Sie es an uns, dass wir die Art Menschen sind, die Jesaja ist, sind, also die Jesaja sind, die geruht und mit in Frieden warten können auf diesen Gott? Oder sehen Sie eifrige Herumeiferer, die immer wieder was tun müssen und in einer Hektik für Gott arbeiten? Sehen Sie einen Menschen, der gelassen und ruhig in die Zukunft blicken kann und auf Gott warten kann, auf sein Eingreifen? Und ich denke, das ist etwas, was wir für uns als Gemeinde auch beten sollten, dass wir immer mehr darin wachsen, diesen Gott zu erkennen und dann auch in den Auswirkungen erkennbar sein sollten, dass wir Menschen sind, die auf diesen Gott harren können.